Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr so erwartungsvoll da seid. Wir wollen uns auf den Gottesdienst einstimmen mit einem ersten Musikstück. Ja, wir feiern diesen Gottesdienst in der Gegenwart des lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ist jemand da hier heute Morgen, der so richtig auf Wolke 7 sich befindet, der so richtig im siebten Himmel schwebt? Ja, nicht so ganz, ne? Also wer das von sich sagen kann, da ist ja oft so die Liebe im Spiel, ist ja klar. Aber natürlich auch nicht nur. Es ist ja so, dass nicht nur Liebende so besondere Hoch- und Glücksgefühle haben, sondern dass es ja auch andere Ereignisse gibt, wo man voller Freudenstimmung ist, wo man alles leicht und schön empfindet, wo man einfach glücklich ist. Ich habe mich gefragt, wo kommt eigentlich diese Formulierung her? Siebter Himmel, Wolke 7, wo kommt das her? Und ich musste feststellen, dass es leider keine biblischen Wurzeln hat. Obwohl die Zahl 7 natürlich die biblische Zahl ist und ja für Vollkommenheit steht, wie wir wissen. In der Bibel wird also nur vom dritten Himmel gesprochen. Also wo kommt das nun her? Schon der antike Philosoph Aristoteles hat das Thema gehabt und er hat gemeint, dass es sieben Himmelsgewölbe gibt, wo die sieben Planeten unseres Sonnensystems sozusagen sich drin bewegen und dass der siebte, also der höchste Himmel sozusagen der Übergang von der materiellen zur immateriellen Welt ist, zur Welt der Wünsche, der Fantasie, der Träume. Und im jüdischen Talmud gibt es auch sieben Himmel. Und da ist der siebente, das sogenannte Gewölk, der höchste Himmel. Und da ist es so, dass nach rabbinischer Anschauung sich die Schätze des Lebens, des Friedens und des Segens befinden. Und die Seelen der Gerechten und derer, die einst noch geboren werden. Und der Tau, der einst die Toten beleben wird, Gerechtigkeit, Recht, die heiligen Tiere, die Dienstengel und der Thron der Herrlichkeit. Also das klingt doch schon eher nach dem, was wir so biblisch vom Himmel vor Augen gestellt bekommen. Und das klingt natürlich auch viel schöner und viel vollkommener als das, was wir hier so erleben oder was wir hier so vorfinden, was wir hier in unserer irdischen Umgebung kennen. Und das ist natürlich auch so, dass man dort natürlich schon, wenn man das hört, Gott sehr nahe kommt oder Gott auf jeden Fall sehr viel näher ist als hier. Aber man sieht auch aus diesen alten Quellen sozusagen, dass es schon von alters her schon immer für die Menschen so war, dass die Sehnsucht nach dem Himmel, nach Vollkommenheit, nach was Schönem, nach was Göttlichem, dass das schon immer da ist, dass es in den Menschen drin ist. Und deswegen ist es doch auch irgendwie verständlich, dass wir solche Formulierungen haben, wo sich dann der Mensch diese schönen Dinge, die mit romantischer Liebe zu tun haben, mit tollen Erlebnissen, mit schönen Dingen, dass er die mit solchen Redewendungen ein bisschen mit dem Himmel zu vergleichen versucht. Aber wir merken natürlich auch in unserem Leben hier, dass so Wolke 7 und im siebten Himmel schweben uns nicht so durch den Alltag tragen kann, durch unser Leben tragen kann. Da braucht es doch eine ganze Ecke mehr. Nämlich den lebendigen Gott selbst. Das wissen wir als Christen, dass wir im Alltag doch immer mehr auf ihn angewiesen sind und daraus unsere Freude und Kraft bekommen. Und in der Bibel können wir dazu lesen, im Psalm 37 zum Beispiel, freue dich über den Herrn. Er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Freue dich über den Herrn. Er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Und im Lukas-Evangelium, da kommt das nochmal ganz genau auf den Punkt, freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und ich denke, das kann uns weiterbringen und durchtragen. Ich lade ein zum Gebet und ich möchte, dass wir, wer kann, dazu aufstehen, dass wir zusammen dazu aufstehen vor unserem Herrn. Herr, wir danken dir, dass wir, wenn wir an dich glauben, schon ein Stück des Himmels sehen können, dass ein Stück deines Himmelsreichs in unser Leben gekommen ist und immer wieder kommt. Wir danken dir, dass du uns nah bist, obwohl der Himmel uns fern scheint, aber dein Reich ist nah, Herr, und wir danken dir dafür, dass wir uns immer wieder darauf besinnen können, dass du uns das immer wieder in deinem Wort auch zusprichst, dass du nah bist, dass dein Himmelreich ganz nah ist und dass wir bei dir Freude und Hilfe und alles, was wir brauchen und was uns ausmacht, was wir uns wünschen, bekommen. Dass du unser Herz kennst und dass du uns dazu führen möchtest, dass unser Herz immer mehr uns auf dich ausrichtet, immer mehr Nähe zu dir bekommt und immer mehr alle Freude, alle Kraft aus deiner Quelle, aus der himmlischen Quelle bezieht. Bitte hilf uns in diesem Gottesdienst, dass wir das auch tun können, dass wir mit dieser Kraft, mit dieser himmlischen Kraft ausgestattet werden für die Woche, für das, was vor uns liegt. Wir wollen dich bitten, dass du uns auch diese, auch denen die Kraft gibst, die krank sind, die besonders schwach sind und eben nur durch deine Kraft überhaupt weiterkommen. Wir wollen dir sie anbefehlen, wollen dich um Kraft und um Segen und um Gesundheit bitten. Wir wollen dich auch bitten für den Kindergottesdienst, dass du auch dort Segen schenkst und Gelingen und eine gute Zeit für die Mitarbeiter und für die Kinder. Wir danken dir, dass du der Herr über diesen Gottesdienst bist und über diese Zeit hier. Amen. Ja, nochmal herzlich willkommen. Wenn jemand eine Wortmeldung hat, einen Gruß, dann können wir das jetzt gerne einbauen. Heinz wollte sich melden. Vielen Dank. Heinz grüßt aus der Gemeinde Nienburg, wo er gepredigt hat. Vielen Dank. Ansonsten möchte ich von Helmut Na grüßen lassen über Magdalene. Ihm geht es nicht so gut. Er bittet um Gebet. Er ist gestürzt und hat Schmerzen, kann also nicht in den Gottesdienst kommen. Wir sollten also für Helmut auch beten. Ansonsten herzlichen Gruß von der Gemeinde an unsere Geburtstagskinder. Das ist immer wert erwähnt zu werden. Am Dienstag konnten wir Nelika gratulieren, am Mittwoch Maria Will, Donnerstag Justine und gestern Irma. Gottes Segen für euer neues Lebensjahr wünschen wir euch natürlich und tun das mit einem Psalmwort aus dem 119. Psalm, 119, Vers 2. Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Das wünschen wir euch, dass ihr das in einem Alltag ganz persönlich erlebt. Ja, unser erstes Lied, was wir hören wollen, verdeutlicht uns mit seinem Text, dass wir Vertrauen, Trost und vor allem Frieden in unserem Leben haben durch das Wirken Gottes. Wir hören also jetzt auf unser erstes Lied und das ist so, dass heute die Musik ebenso live ist, nur nicht jetzt gespielt wird, sondern schon vorher eingespielt wurde. Also wir haben keine Konservenmusik, sondern von unseren drei Musikerinnen live eingespielte Instrumente. Wie ein Strom von oben, das ist unser erstes Lied. Ja, an dieser Stelle kommen ja immer Bekanntmachungen. Und was ist das Beste, was wir bekannt machen können? Das sind doch die Dinge, die wir mit Gott erleben und wo wir ja sein Wirken gespürt haben, wo wir vielleicht Gebete erhört bekommen haben. Deswegen möchte ich die Gelegenheit geben, heute sich in dieser Richtung zu Wort zu melden. Also wenn jemand etwas hat, was er uns weitergeben möchte zur Ermutigung oder zur Ehre Gottes oder beides am besten, dann wollen wir das gleich machen. Und ich fange auch einfach mal an. Ich hatte gestern die Schwierigkeit, dass ich diese Blätter nicht ausdrucken konnte. Es ist ja so eine Sache mit der Technik. Klappt immer. Freitag hat es funktioniert, Samstag nicht mehr. Wie es so ist. Und irgendwie so und weit weg, kann mir nicht helfen mit seinem technischen Know-how. Also kamen wir auf die Idee zu beten und Gott das Thema einzulegen, dass er das irgendwie zum Laufen bringt, das Druckerproblem, oder das Druckerproblem beseitigt. Denn ohne die Blätter hätte ich es irgendwie alles per Hand aufschreiben müssen oder ohne den Drucker oder den PC hier mit hertragen. Das wollte ich auch nicht. Naja, weiter probiert, hat nicht funktioniert. Dann haben wir erstmal das Samstagabendprogramm gemacht, einen netten Film geguckt. Nach dem Film haben wir dann nochmal einen Anlauf gemacht. Ich bin nochmal in den Keller gegangen an den Drucker, habe nochmal gebetet. Ohne dass ich überhaupt irgendwas geändert habe an der Technik, hat es dann funktioniert. Und ja, Kleinigkeit, aber ich bin dem Herrn trotzdem dankbar, dass ich hier dann heute nicht improvisieren musste, sondern in der gewohnten Weise meine Unterlagen mitnehmen konnte. Ja, das ist eine Gebetserhörung, für die ich dankbar bin. Hat noch jemand was zu ergänzen oder was anzufügen? Friedrich, gerne.
Ja, ich habe auch was erlebt. Und zwar ist mir nach 2,5 Jahren Eintragen in meiner Zeiterfassung bei der Arbeit aufgefallen, dass ich immer Kreuzchen mache bei Arbeitszeiten von mehr als 8 Stunden, zwischen 8 und 14 Stunden, weil man da Kreuzchen machen kann und mir mal irgendwann eine Kollegin aus der Verwaltung gesagt hat, ja, das kannst du machen, wenn du Verpflegungsmehraufwand geltend machen willst. Und weil ich ja nun sehr lange immer arbeite, habe ich das einfach da immer angekreuzt. Und dann stellte ich irgendwann, wie gesagt, nach 2,5 Jahren fest, Mensch, habe ich mir den Zettel, den sie mir dann ausgedruckt hat zum Jahresende, zum ersten Mal durchgelesen. Und dann stand da, dass das um Arbeitszeiten geht, die man außerhalb seiner normalen Arbeitsstelle irgendwo verbringt. Das tue ich zwar auch, wenn wir Außenaufnahmen haben, dann bin ich wesentlich mehr als 8 Stunden da draußen im Busch unterwegs oder in irgendwelchen Parks und kontrolliere Bäume. Dafür war das eigentlich nur gedacht. Ich hatte das bei jedem Tag gemacht, weil ich ja jeden Tag wesentlich mehr als 8 Stunden unterwegs bin. Dann war so der erste, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so dieser erste menschliche Reflex, oh Scheibenhonig, was machst du denn jetzt? Kontrolliert ja keiner, das ist ja bescheinigt von der Arbeitsstelle, aber die bescheinigen halt alles, was man da einträgt in der Zeiterfassung. Da habe ich gedacht, aber dann betest du und redest mit dem Herrn und da bescheißt du dann, ne? Also dann lässt du das so unter den Tisch fallen und dann da habe ich so 1-2 Tage drüber nachgedacht, ob das jetzt, es war ja nicht im bösen Willen, es war ja nicht mit Betrugsabsicht gemacht, lässt du das jetzt einfach, den Bescheid hatte ich schon längst vom Finanzamt, lässt du das jetzt unter den Tisch fallen und machst es einfach zukünftig richtig, aber ich kam da echt nicht mit klar. Und dann habe ich Steuerberater angerufen und gesagt, ist ja extrem peinlich, dass so ein erwachsener Mensch mit über, keine Ahnung, 40 Jahren Berufs- oder 30, 35 Jahre Berufserfahrung so einen Zettel nicht durchliest und seine Zeiterfassung da 2,5 Jahre falsch einträgt. Habe ich gesagt, ja, hilft nichts. Ist halt blöd und ist halt passiert. Ich will das nachmelden. So, ja, kostet aber wahrscheinlich Geld, ne? Machen wir alles, aber kostet wahrscheinlich Geld. Habe ich gesagt, habe ich mir das jetzt neu bescheinigen lassen. Bei der Arbeit war auch ein bisschen peinlich. Und dann haben sie mir das jetzt nachberechnet, was es jetzt kosten würde. Ja, muss ich 400 Euro nachbezahlen. Da habe ich gedacht, ja gut, aber dafür bin ich im Reinen mit Gott und ich war ehrlich und habe das halt angegeben. Und als ich das dann Birgit zeigte, dass das 400 Euro kosten würde, sagte sie, ach na ja, wir haben gerade von den Stadtwerken Bescheid gekriegt, wir kriegen 400 Euro nachgezahlt. Das wollte ich mal so zum Besten geben, wie Gott echt dafür sorgt, dass man, also das belohnt sogar, wenn man ehrlich ist, was eigentlich selbstverständlich ist.
Ja, vielen Dank, Friedrich. Wie gesagt, wir müssen noch nicht zu Ende kommen. Möchte noch jemand? Gisela, gerne.
Morgen. Ich war vor ein paar Tagen mal wieder im Krankenhaus, weil mein Blutdruck so hoch war und sich nicht senken ließ. Und im Krankenhaus bekamen die das auch nicht hin. Ich lag da stundenlang und der Blutdruck ging nicht runter, obwohl ich 2-mal so eine Notmedikation bekommen hatte. Und dann meinte der Arzt, Ja, jetzt müssen wir was Stärkeres nehmen. Ich war aber an einem Blutdruckmessgerät angeschlossen, das jede Viertelstunde maß. Und er stand dann schon neben mir mit der Spritze. Und ich hatte gebetet, habe Gott gebeten, dass er doch hilft und dass er diesen Blutdruck senkt. Und dann guckte er auf dieses Gerät, das gerade wieder maß, und ging dann wieder weg. Also ich brauchte dieses Medikament nicht mehr und Gott hat eingegriffen und hat den Blutdruck dann gesenkt. Und ja, das hielt dann auch erstmal.
Ja, vielen Dank für eure Offenheit und Spontanität. Wenn jemand das nicht so spontan kann oder möchte, kann er das natürlich auch in schriftlicher Form mal tun, ein Glaubenszeugnis zu formulieren. Dann können wir das auch zum Beispiel im Gemeindebrief veröffentlichen. Sprecht uns da gerne an, meine Frau oder mich. Ja, ansonsten möchte ich noch mal erinnern an unser Gebetsangebot nach dem Gottesdienst. Wir haben ja gehört, was Gebet bewirkt und sicherlich noch viel mehr bewirken kann. Also Karl-Heinz und Gisela stehen also nach dem Gottesdienst euch auch zur Verfügung, wenn ihr miteinander beten möchtet. Sprecht sie gerne nach dem Gottesdienst an. Und auch noch die Erinnerung an unsere Kollekte nach dem Gottesdienst. Im Foyer haben wir unser Behältnis. Heute sammeln wir also für unsere allgemeine Gemeindearbeit. Noch eine kurze Information. Wir haben vor dem Gottesdienst, vor dem ersten Gottesdienst, wieder ein Gebetstreffen. 9.30 Uhr trifft sich, wer möchte, in der Bibliothek, um für die Gottesdienste zu beten. Das ist also wieder eingesetzt. Ihr könnt also gerne dazukommen, am Sonntag immer um 9.30 Uhr für die Gottesdienste zu beten in der Bücherei. Ja, nun wollen wir zwei Lieder hören miteinander. Vielen Dank an die Band nochmal, bevor wir auf die Predigt hören. Und der Lobpreisteil beginnt mit dem Lied »Aus der Tiefe meines Herzens«.
Liebe Gemeinde, ich las neulich in der Zeitung eine Überschrift, da hieß es: Termine für Kirchenaustritte in Köln komplett ausgebucht. Der Grund, vielleicht habt ihr es mitbekommen in den Nachrichten, da gibt's einen Kardinal Wölki, das ist der Vorsitzende des Erzbistums Köln, und der hat ein Gutachten in Auftrag gegeben für Kindesmissbrauch in seinem Bistum, was da so alles passiert ist. Die Anwaltskanzlei hat auch so ein Missbrauchsgutachten vorgelegt, aber nun will der Herr Wölki es nicht veröffentlichen. Der Inhalt gefällt ihm nicht und das sorgt für ziemlichen Ärger, mit der Folge, dass eine beispiellose Vertrauenskrise ausgelöst wurde und bis Ende April sind alle möglichen Termine zum Kirchenaustritt komplett ausgebucht. Das ist nun eine besondere Situation in Köln und ich denke, man kann das auch verstehen, also das da Leute sagen, mit so einer Kirche möchte ich mich nicht mehr identifizieren. Das ist verständlich. Aber dahinter steckt ein längerfristiger Trend. Der hat nun gar nichts mit Herrn Wölki zu tun, sondern mit der Individualisierung in unserer Gesellschaft. Die Kirchenaustritte erreichen jedes Jahr Rekordhöhe. Und das ist durchaus problematisch. Denn dahinter steht so diese Einstellung, Gott ja, aber Gemeinde nein. Oder Leute sagen, mit Gott bin ich total auf Du, aber mit Kirche habe ich nichts am Hut. Jesus finde ich klasse, aber mit seinem Bodenpersonal komme ich überhaupt nicht klar. Das sind so Aussagen, die stehen hoch im Kurs. An Gott glauben ja, aber bitte ohne Gemeinde. Vielleicht verstehen wir diese Haltung ja manchmal ganz gut. Also ihr geht ja zur Kirche, zur Gemeinde, klar, sonst wärt ihr jetzt ja nicht da. Aber du wunderst dich vielleicht manchmal, was sitzen hier eigentlich für Leute? Was sind das für Querköpfe? Die tratschen ständig und es gibt Konflikte, die richten. Ohne Gemeinde wäre es einfacher, hätten wir weniger Probleme. Das wäre doch eine Überlegung wert. Glaube ohne Gemeinde, wird das gehen? So Internetpredigten sich anhören, gibt's ja genug. Und dann einfach nicht mehr zur Gemeinde gehen, wäre das was? Die Bibel antwortet darauf klipp und klar und sagt, nein, das geht auf keinen Fall. Glaube ohne Gemeinde ist falsch. Gott will es nicht. Ja, das Neue Testament geht sogar noch weiter und sagt, erst in der Gemeinde erkennen wir Gott überhaupt. Du erkennst Gott nur, wenn du mit deinen wenn du deine Glaubensgeschwister liebst. Und um sie zu lieben, musst du mit ihnen zusammen sein in einer Gemeinde. Wer sich von Christus zurückzieht, wer sich von den Christen zurückzieht, der zieht sich gleichzeitig auch von Christus zurück. Gott lieben, das ist das Gleiche wie seine Glaubensgeschwister lieben. Wenn du sagst, ich liebe Gott, aber du ignorierst deine Glaubensgeschwister und gehst nicht zur Gemeinde, das ist unmöglich. Glaube ohne Gemeinde, das geht nicht. Oh, jetzt übertreibst du vielleicht ein bisschen, Pastor. Liegt ja auch daran, dass du hier angestellt bist. Hast ja finanzielles Interesse, dass die Leute kommen. Wir schauen mal nach. Ja? Wir schauen mal im Bibeltext nach, ob das wirklich da so krass formuliert ist. Unser Predigttext heute, 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12. Daher habe ich meine Aussagen und Gedanken vorneben. 1. Johannesbrief, 4. Kapitel, die Verse 7 bis 12. Da schreibt Johannes: Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann lebt Gott in uns und dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Liebe, Liebe und nochmals Liebe. 15 Mal taucht das Wort hier in diesem Text auf und es wird schon beim ersten Durchgang deutlich, die Liebe ist für den Glauben unerlässlich. Sie ist von allerhöchster Bedeutung. So heißt es hier in Vers 7, wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Heißt also nichts anderes als ohne Liebe macht dein Glauben keinen Sinn. Denn ohne Liebe wäre dein Glaube ein Glaube ohne Gott. Und ein Glaube ohne Gott, das ist Quatsch. Also Liebe, das alles Entscheidende. Was ist Liebe? Liebe ist das Wissen und das Gefühl der Verbundenheit. Das Wissen und das Gefühl der Verbundenheit. Ich weiß, wir als Gemeinde gehören zusammen. Alle, die wir hier sitzen, sind von Gott geschaffen. Niemand hat sich selbst ins Dasein gepuzzelt, sondern allein Gott hat uns erschaffen. Alle sind wir Sünder. Alle haben wir das Problem, dass wir keinen, oder ursprünglich zumindest keinen direkten Zugang zu Gott hatten. Dass da ein Graben zwischen uns und Gott war. Dass wir als Sünder auf die Welt gekommen sind. Alle haben wir gemeinsam, dass wir durch Gnade erlöst sind. Und zwar allein durch Gnade. Es ist nicht, dass wir oder dass einer von uns so genial war und dann ist er zu Gott gekommen. Hurra, er hat es geschafft. Sondern es ist immer so gewesen, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat, dass Gott die Hand nach uns ausgestreckt hat. Alle sind aus Gnade hier erlöst. Und alle hat Gott hier in diese Gemeinde gestellt. Wir sind alle Teil des Leibes Jesu. Nun gibt es natürlich auch viele Unterschiede, das weiß ich auch. Ja, Mann, Frau und dann geht's weiter mit Charaktereigenschaften, Hobbys, Persönlichkeitstypen und so weiter. Klar, die Unterschiede gibt es, aber in den ganz entscheidenden Punkten, zentral wichtigen Sachen, haben wir auch Gemeinsamkeiten. Eben das, was ich gerade aufgezählt habe. Wir gehören zusammen. Und wenn wir das wissen, wenn wir das verinnerlichen, dann entsteht dieses Wissen, dass wir zusammengehören. Und auf diesem Wissen gründet sich die christliche Liebe. Denn aus diesem Wissen entsteht ein Gefühl. Aus dem Wissen entsteht das Gefühl, wir sind miteinander verbunden. Deine Probleme sind auch meine Probleme. Sie gehen mich etwas an. Wenn es dem Helmut zum Beispiel nicht gut geht, das ist auch unser Problem als seine Gemeinde. Wenn ein Mitglied der Gemeinde leidet, dann leiden alle anderen mit. Wenn ein Mitglied der Gemeinde einen Erfolg feiert oder irgendwas mit Gott erlebt hat, dann freuen sich alle mit. So soll es sein. Und da können uns liebevolle Eltern ein Vorbild sein. Eltern fühlen ja mit ihren Kindern auf ganz besondere Art und Weise mit. Wenn sich ein Kind wehtut, dann fühlen die Eltern mit. Meine Mutter hat mir mal gesagt, sie empfindet, wenn ihr Kind irgendwo hingefallen ist oder so, sie hat das körperlich mitempfunden, wenn ihr Kind Schmerzen hatte. Oder das Kind schreibt eine wichtige Klassenarbeit und Papa ist aufgeregt den ganzen Vormittag. Ob das Kind jetzt eine 2 schafft, eine 3, da ist er mit dabei. Oder der Führerschein, wenn das Kind die Führerscheinprüfung hat, da ist die Mama aufgeregt, betet, denkt dran, dass die Führerscheinprüfung klappt. Das ist ein Gefühl der Verbundenheit bei liebenden Eltern. Und so ein Verbundenheitsgefühl, das ist Vorbild für uns, das brauchen wir in der Gemeinde. Das ist der Kern von Liebe. Zu lieben bedeutet also, aus diesem Gefühl der Verbundenheit heraus zu handeln. Da sagt einer, also ich finde es mit Corona übertrieben. Ich gehöre ja nicht zur Risikogruppe. Für mich wird Corona sein wie ein Schnupfen, wenn ich es überhaupt merke. Wahrscheinlich zieht es symptomlos an mir vorbei. Und trotzdem hält dieser jemand sich an die Regeln, weil er weiß, es geht hier nicht nur um mich. Ich bin verbunden mit meinen Glaubensgeschwistern. Geschwistern, die sich Sorgen machen und teilweise völlig zu Recht, weil sie zu einer Risikogruppe gehören. Und auf die will ich achten. Ich bin verbunden mit ihnen, denn wir bilden eine Einheit und darum nehme ich Rücksicht. Da sagt eine, die Musik entspricht nicht meinem Stil, das ist mir zu poppig. Also ich mag lieber diese alten Kirchenlieder mit den tiefen Texten, nicht so melodisch, sondern mehr textzentriert. Das ist für mich einfach ergiebiger. Aber sie sagt auch, es geht hier nicht allein um mich. Es ist nicht mein persönlicher Geschmack, der hier im Vordergrund steht, sondern ich sehe ja, dass viele diese Lieder mögen und auch Kraft daraus ziehen und für ihren Glauben sind diese Lieder wichtig. Und da bin ich bereit, auch meinen Musikgeschmack zurückzustecken und eben, weil wir eine Einheit sind, auf andere zu achten. Also das ist immer dieses Prinzip von Liebe, ja, aus dem Gefühl der Verbundenheit, vom anderen her zu denken, daraus zu handeln. Warum erkennen wir jetzt dadurch Gott? Heißt es ja hier in unserem Bibeltext, da lesen wir, wer liebt, Vers 7, wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Zunächst einmal, wenn es hier erkennen heißt, dann meint das nicht so kennen im Sinne von 1 + 1 = 2, so eine intellektuelle Erkenntnis oder irgendwie so ein bisschen was im Gehirn sich da zurechtdenken. Sondern im biblischen Sprachgebrauch meint Erkennen ein tiefes intellektuelles Erfassen. Ich kann etwas innig nachempfinden, bin intuitiv mit einer Sache verbunden und kenne sie daher oder ihn daher gut. Also wenn es darum geht, Gott zu kennen, geht es nicht darum, einfach nur zu wissen, dass es Gott gibt oder zu wissen, dass er dreieinig ist, sondern intuitiv zu verstehen, wer Gott ist und wie er handelt. Wir können Gott nur tief nachempfinden, wir können ihn nur innig verstehen, wenn wir lieben. Denn, es heißt hier, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Heißt, Gott ist mit allen verbunden. Gott ist derjenige, der mit jedem Menschen verbunden ist. Alles stammt von ihm. Keinen, den du siehst, niemanden, den du triffst, der nicht von Gott geschaffen wurde, der nicht aus seiner Hand hervorgegangen wäre. Alles kommt aus seiner Hand. Wir lesen auch in der Schrift, dass Gott alles durchdringt. Paulus sagt den Athenern auf ihren Marktplatz, steht er und predigt ihnen und sagt, in ihm, in Gott, leben, weben und sind wir. Also Gott durchdringt alles, er ist mit jedem verbunden. Wir sehen auch, dass die Heilsgeschichte daraufhin abzielt, dass sich alles wieder hin zu Gott wendet. Am jüngsten Tage, da wird sich alles vor ihm verneigen, was im Himmel ist, auf der Erde und unter der Erde. Alles wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Also alles ist mit Gott verbunden. Und je mehr wir uns jetzt untereinander verbunden fühlen, je mehr wir diese Verbundenheit auch nachempfinden können, desto mehr verstehen wir, wer Gott eigentlich wirklich ist. Nicht dogmatisch, dass er drei Personen ein Gott ist, ist auch wichtig, aber dieses intuitive Verstehen, das erhalten wir, indem wir lieben. Wer liebt, erkennt Gott. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir manchmal das Gefühl haben, Gott ist weg und Gott fühlt sich fern an und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wer das ist, wer das sein soll, dieser Gott, von dem da ständig die Rede ist. Weil wir uns oft isoliert fühlen. Das ist ja etwas, was wir häufig so empfinden. Wir fühlen, dass wir alleine stehen. Niemand versteht mich. Und ich kann das Gefühl gut nachvollziehen. Ich habe es genauso. Aber ich möchte trotzdem herausfordern und sagen, das liegt an uns, wenn wir dieses Gefühl haben. Wir sind diejenigen, die Gott den Rücken kehren. Wir sind diejenigen, die uns trennen von der Quelle des Lebens. Gott ist derjenige, der immer in Verbindung steht und auch immer in Verbindung stehen möchte. Und wir sind diejenigen, die aus Angst oder Sorge oder was auch immer uns trennen von Gott. Wir bauen die Mauern auf zwischen uns und unseren Mitmenschen. Und sich so von Gott und seinen Mitmenschen zu trennen, das nennt die Bibel Sünde. Ja, diese ganzen Gebote, die da stehen, das ist nicht einfach willkürlich erdacht, dass Gott sagt, ich habe das jetzt einfach mal so festgelegt, ihr dürft keine Ehe brechen. Ist mir einfach jetzt mal so in den Sinn gekommen, sondern das hat einen tiefen Grund, weil wir dadurch diese Mauern errichten, diese Trennung, dass wir eben nicht lieben, nicht verbunden sind. Und diese Sünde, die wir eben trotzdem begehen, obwohl Gott uns das klar vorgibt, die stürzt die Welt ins Chaos. Getrennt von Gott, getrennt von unseren Mitmenschen, gibt es für die Schöpfung nur eine Richtung, und zwar bergab. Aber in dieser Lage zeigt sich eben Gottes Liebe. Es zeigt sich, dass Gottes Liebe darin besteht, dass er den ersten Schritt geht. Er geht den ersten Schritt, um diese Trennung, die wir verursacht haben, zu überwinden. Da lesen wir in Vers 10 unseres Textes, das Einzigartige an dieser Liebe, also an der Liebe Gottes, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Also wir haben die Trennung verursacht, doch Gott geht den ersten Schritt auf uns zu, um diese Trennung wieder aufzuheben. Jesus stirbt am Kreuz. Das ist der große Liebesschritt Gottes auf dich zu, dass da Jesus mit offenen Armen hängt und dir anbietet, komm zurück zu Gott. Er überwindet den Graben, den unsere Schuld geschaffen hat. Gott sucht wieder die Verbindung zu seinen Geschöpfen. Und Johannes sagt jetzt, so wie Jesus das getan hat, dass er den ersten Schritt auf seine Geschöpfe zugetan hat, den ersten Schritt auf dich zugetan hat, so sollen wir auch uns untereinander lieben. Das ist die Aufforderung an uns. Liebt einander, wie Gott euch geliebt hat. Es entsteht ja immer wieder Streit. Wir fühlen uns voneinander getrennt. Da gibt es dutzende Situationen. Da ist man zum Beispiel sauer auf seinen Glaubensbruder und sagt ihm, wie konntest du das nur tun? Das hat mich so schwer enttäuscht, was du da gemacht hast. Oder wir fühlen uns verletzt von unserer Glaubensschwester und denken, wie bist du da mit mir umgegangen? Das geht doch so nicht unter Christen. Das ist doch unglaublich, dass du sowas gemacht hast. Aber Johannes sagt uns eben für solche Situationen, ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Und zwar so, wie Gott uns geliebt hat. Wenn wir das erfahren haben, dann müssen wir den ersten Schritt auf unsere Glaubensschwester, die uns enttäuscht hat, Glaubensbruder, der uns verärgert hat, zugehen. Das sagt uns Johannes, geht den ersten Schritt, um wieder zueinander zu kommen. Das ist nicht leicht. Das ist mir auch klar. Wir brauchen dazu eine innere Kraft. Denn es ist ja so, so eine Konflikte laufen ja immer so, dass wir in unserem Inneren ein ganz starkes Gefühl haben, uns zurückzuziehen und zu sagen, ich wurde jetzt so verletzt von dir, also es reicht mir. Ich möchte jetzt nicht mehr verstehen, ich möchte jetzt hier nicht mehr den frommen Christen geben, ich bin jetzt nur noch sauer und versuche dir vielleicht sogar zu schaden. Es bedarf also einer inneren Kraft, auf den anderen zuzugehen. Und diese nötige Kraft kannst du allein von Gott erhalten. Erst wenn du dir wieder klar machst, dass Jesus auf dich den ersten Schritt zugegangen hat. Ja, erst wenn du dir klar gemacht hast, was das für eine Enttäuschung war für den Vater, als du ihn allein gelassen hast, als du ihn den Rücken gekehrt hast, obwohl er dich erschaffen hat. Erst wenn du dir das klar machst, dass da gewaltige Schmerzen mit verbunden waren, als Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Und er hat trotzdem den ersten Schritt auf dich zugemacht. Wenn das wieder in dir groß wird, wenn du das verstehst, dann erhältst du die innere Kraft, deinerseits auf deinen Bruder, auf deine Schwester zuzugehen. Gott hat den ersten Schritt auf mich zugemacht. Er ist für mich gestorben, weil er mich liebt. Mit diesem Wissen können wir Schritte auf unsere Geschwister zumachen. Die entscheidende Frage lautet also nicht, wer hat Schuld, sondern die entscheidende Frage lautet, wer hat die geistliche Kraft, auf den anderen zuzugehen? Da sind wir manchmal völlig falsch gepolt, ja? Sind wir von der Welt Gehirn gewaschen, weil wir denken, wer sich entschuldigt, verliert sein Gesicht. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Also wenn du jetzt zugeben musst, ich habe hier was falsch gemacht, das ist ganz voll daneben. Ja, da kann man sich ja nur beschämend abwenden. Das ist weltliches Denken. Da wurde das Gehirn gewaschen. Das hat mit biblischem Denken nichts zu tun. Oder auch noch eine Stufe härter, wenn man sagt, wer den anderen zu Wort kommen lässt, der zeigt Schwäche. War ein richtig gutes Gespräch. Ich habe sie völlig platt gemacht. Ne? Ich habe die ganze Zeit geredet, sie kam gar nicht zu Wort, sie wusste gar nicht mehr, was sie sagen sollte. Sie hat sich das alles schön zurechtgelegt, alles weggehauen mit meinen Argumenten. Juhu. So eine Denkweise ist nicht nur falsch, sondern genau das Gegenteil ist richtig. Genau das Gegenteil ist richtig. Sich zu entschuldigen ist ein Zeichen geistlicher Stärke. Ja? Wer auf den anderen zugehen kann und sagen kann, ich habe dich verletzt und das tut mir leid. Das ist ein Zeichen, dass er geistlich reif ist. Die Sicht vom anderen stehen zu lassen, das ist schwer. Das heißt, wer das kann, der vollbringt eine Leistung, der zeigt eine innere geistliche Kraft. Ja, wir wissen das alle, wie schwer das ist, ne? Zumindest diejenigen von uns, die verheiratet sind. Ne? Da steht man da und hört sich an, was der Partner zu sagen hat und man kann den Mund kaum halten. Ja, es ist schwierig, es bedarf einer inneren geistlichen Kraft. Den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen. Wer kann das von uns? Antwort: Nur wer eng bei Jesus bleibt. Nur wer verstanden hat, dass seine Liebe den ersten Schritt auf mich zugemacht hat. Und wer das so aufgenommen hat, dass diese Liebe einen innerlich stark gemacht hat. Der ist stark genug, um den ersten Schritt zu machen. Er ist stark genug, um zu lieben. Und jetzt sagt Johannes hier in Vers 12, niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann lebt Gott in uns, dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Also wer diese Kraft aufwendet, wer sich so von der Liebe Gottes füllen lässt und auf seine Geschwister zugeht, der wird Gott auf eine tiefe Art und Weise erkennen. Nicht dogmatisch, dass er weiß, was richtig ist über Gott, so wichtig das ist, ja, aber er wird es tiefer erkennen, intuitiv. Er wird erfahren, dass Gott in ihm lebt. Was für eine gewaltige Verheißung, zu sagen, wenn du liebst, dann wirst du erfahren, dass Gott in dir lebt. Der Apostel Johannes, der diesen Abschnitt geschrieben hat, der erreichte ein sehr hohes Alter. Und die Legende, die erzählt, wie er in den letzten Jahren von seinen Freunden immer in die Gemeinde getragen wurde. Er konnte nicht mehr gehen, war uralt und er wurde da trotzdem hingetragen und dann durfte er auch immer was sagen. Er war ja schon mit Jesus zusammen gewesen, aber er hatte nicht mehr die Kraft, um eine vernünftige Predigt zu halten. Deswegen hat er immer nur zwei Worte wiederholt. Auf Griechisch agapomen allelos, was zu Deutsch heißt, liebt einander. Und das fand die Gemeinde dann irgendwann ein bisschen repetitiv und hat gesagt, Johannes, warum erzählst du denn immer das Gleiche? Sagte Johannes, weil mir das der Herr so befohlen hat. Und wenn ihr das tut, dann tut ihr genug. Johannes, was rätst du uns als Gemeindepferden? Wir haben unterschiedliche Auffassungen über Corona. Was rätst du uns? Wie sollen wir damit umgehen? Johannes rät, liebt einander. Johannes, wir haben unterschiedlichen Musikgeschmack. Die einen mögen es poppiger, die anderen mehr die alten. Wie wollen wir das in Einklang bringen? Johannes sagt, liebt einander. Johannes, wir haben unterschiedliche Auffassungen in theologischen Fragen. Klar, Bibel ist Maßstab, da sind wir uns einig, aber wir legen das in manchen Fragen unterschiedlich aus. Was sollen wir machen? Johannes sagt, liebt einander. Es ist ein einfaches Rezept, aber es ist natürlich in der Praxis sehr schwierig. Und vielleicht sagt der eine oder andere, ja, das ist schön gesagt so, aber praktisch hinbekommen, dafür bin ich einfach nicht der Typ. Das muss man ehrlich sagen. Da war Johannes anders drauf, er war ein anderer Charakter, er war der Apostel der Liebe. Das bin ich so nicht. War es für Johannes normal? Ist er so auf die Welt gekommen? Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte in den Evangelien, an diese Gegebenheit. Da ging Jesus mit seinen Jüngern durch ein Dorf und die Dorfbewohner wiesen ihn ab, Jesus und seine Jünger. Und da gab es zwei Jünger, die waren total sauer darüber. Die sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, vernichte dieses Dorf. Du kannst zaubern, wir wissen es. Werf Feuer vom Himmel, radier sie aus. Diese Frechheit lassen wir uns hier nicht gefallen. Johannes und sein Bruder waren diese beiden. Und Jesus schüttelt über diese Bitte nur den Kopf und sagt und nennt stattdessen Johannes und seine Brüder oder sagt zu ihnen, ihr seid Donnersöhne. Ihr seid zwei Donnersöhne. Und er legt damit den Finger in die Wunde. Er sagt, Johannes, du hast zu wenig Liebe. Du bist hartherzig und du bist bitter. Wir sehen also, das ist Johannes keinesfalls in die Wiege gelegt worden, dass er ein Apostel der Liebe wird, sondern er war veranlagt als Choleriker. Wir nennen Johannes heute den Apostel der Liebe, aber von seinem Naturell her war er ein Donnersohn. Was hat ihn verwandelt? In dem Evangelium, was er selbst geschrieben hat, im Johannesevangelium, da nennt er sich selbst den Jünger, den Jesus liebt. Das dürfen wir nicht als Angeberei verstehen, so dass er sagt, oh, ich bin derjenige, den Jesus am meisten liebt, sondern Johannes zeigt damit, dass er was verstanden hat. Er hat verstanden, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat er mich ganz persönlich damit gemeint. Wir lesen im Evangelium, dass er auch schon vorher immer versuchte, Jesu Nähe zu suchen. Er war immer ganz eng bei Jesus. Er nahm dessen Liebe auf. Es ist natürlich so, Jesus liebt und liebte alle seine Jünger gleich. Aber Johannes empfand diese Liebe besonders stark. Und darum nannte er sich der Jünger, den Jesus liebt. Und dieses Empfinden, dass er empfunden hat, dass Gottes Liebe zu ihm kommt, dass er ein Jünger ist, den Jesus liebt, dieses Empfinden machte ihn zum Apostel der Liebe. Jeder von uns kann so ein Jünger werden, ein Jünger, den Jesus liebt. Dann fließt Gottes Liebe durch dich hindurch, zu deinen Glaubensgeschwistern. Und dann lebt Gott in uns und dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Amen. Ja, wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben. Wäre schön, wenn einer von euch an Helmut denken könnte im Gebet, der ja gestürzt ist. Wir beten gemeinsam und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Lasst uns beten. Herr Jesus, steht in deinem Wort, wer liebt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das sind große, gewaltige Worte, die da stehen. Aber ich bitte dich, dass wir das runterbrechen können in unseren kleinen Alltag. Wenn kleine Situationen auftauchen, jetzt die kommende Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, und wir vielleicht auch gar nicht mehr an dein Wort denken, dass du uns dann erinnerst durch deinen Heiligen Geist, dass wir da kleine, konkrete Liebestupfer in unseren Alltag reinsetzen dürfen, dass du uns dafür erstmal das Wissen, das richtige Timing und auch die Kraft gibst, dann das zu tun, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir hören auf unser Segenslied und das Segenslied heißt, der Herr segne dich. Ich möchte euch segnen, bitte steht dazu auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.